Das Jazzgespräch.
Ding Dong, Servus Dieter.
Servus Stefan. An einem wirklich heißen Tag, in einem heißen Sommer, mitten tief in der Fußballweltmeisterschaft.
In der Fußballweltmeisterschaft, genau. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Wenn diese Sendung erscheint, könnten wir schon ein Ergebnis haben.
Ja, du bist aber dann sehr mau mit deinem Veröffentlichen, lieber Stefan, weil
wieso?
Das sind nur 3 Wochen bis dahin. Also von Aufzeichnungsdatum, jetzt wird es kompliziert für die Zuhörer.
Wir zeichnen die Juli-Sendung auf, mein lieber Dieter, weil die Juni-Sendung ist gerade erschienen.
Oh ja, ach Leute, ich sage euch, lasst euch nicht verwirren, es reicht, wenn ich verwirrt bin. Es ist jedenfalls ein tiefer, schöner, extrem heißer Sommer und irgendwann rundherum wird Fußball gespielt, laut der Narische, und viele Außenseiter haben bereits gewonnen.
So ist es. Und Stars haben verloren. Und heute reden wir über jemanden, der, ja, hat er verloren in seinem Leben oder gewonnen, schwer zu sagen.
Der Faktum ist, auf jeden Fall irgendwie auch gleichzeitig ein großer Star, aber Außenseiter mit seiner Art der Musik, denn er macht was ziemlich Freies.
Genau, und der Herr heißt Cecil oder Sissel. Wir konnten nicht herausfinden, wie man es richtig ausspricht, Taylor. Das heißt, wir werden je nach Geschmack einmal Cecil oder einmal Sissel sagen. Seid uns nicht böse darum. Cecil Taylor, amerikanischer Jazzpianist, geboren 1929 und verstorben im Jahr 2018. Ein waschechter New Yorker.
Ja, und auch ansonsten wieder der Marke New York treu. Er ist durchaus ein avantgardistischer, exzentrischer Typ, wie so mancher anderer New Yorker, manche andere New Yorkerin. Eine wirkliche Persönlichkeit, eine Erscheinung, die wirklich immer am Puls der Zeit gewesen ist und tatsächlich mit seiner Art Musik zu machen ganz, ganz eigenständig geblieben ist. Er ist eingestiegen mit einer Eigenständigkeit, die sonst niemand auf diese Art und Weise am Piano in die Welt hinaus gespielt hat, und er ist eigentlich seiner Linie mehr oder weniger bis zu seinem Dahinscheiden treu geblieben.
Ja, du weißt ja, dass ich selbst Klavier gespielt habe, ja, lange Jahre, und ich bin mit Mr. Taylor bisher nicht wirklich beschäftigt, außer dass ich jetzt 2 Alben habe von ihm. Aber jetzt in der Vorbereitung muss ich sagen, ich habe noch nie einen Pianisten gehört, der so spielt wie er. Das ist einzigartig und ist mit niemandem vergleichbar. Also ich kenne niemanden, der nur annähernd so spielt wie er.
Ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Auch wenn man ihn vergleicht mit anderen der Pianisten des Free Jazz, mir würden da der Paul Bley einfallen, der Don Pullen, der Alexander von Schlippenbach und bis sie auch unser Avantgardist, der Andrew Hill, alle, also bis auf Letzteren, der schon eher in der Avantgarde und nicht so klassisch im Free Jazz unterwegs war, alle anderen 4 genannten, genauso wie der Cecil Taylor, Free Jazzer am Piano, und trotzdem haben sie alle wirklich anders gespielt, jeder auf seine Art und Weise, sicher typisch, aber keiner ist mit dem Cecil Taylor vergleichbar. Und was vielleicht auch sehr spannend ist, der Cecil Taylor hat sich in seinen ersten Werken zwar angenähert dem dann sehr extremen und ganz konsequenten Free Jazz, aber nachdem er sich dann durchgerungen hat, wirklich mehr oder weniger nur mehr Feuerwerke, Sturmgewitter, Tornados am Klavier ausbrechen zu lassen. Von dem Moment an, das ist in den frühen 60er Jahren gewesen, hat er nicht mehr damit aufgehört, bis zu seinen späten Werken in den 2000er Jahren, ist seinem Stil wirklich konsequent treu geblieben und hat keine einzige tonale Note mehr von sich gegeben.
Dabei ist er ja eigentlich gar nicht als Jazzmusiker ausgebildet worden, sondern eher in der klassischen Musik groß geworden. Er hat mit 5 Jahren zum Klavierspielen angefangen. Seine Eltern waren so aus dem Mittelstand, aus dem schwarzen Mittelstand in New York. Und geprägt wurde er eher von den europäischen Komponisten, Impressionisten eigentlich. Aber Stravinsky war da die Rede davon, und Bartok, ja und so weiter. Aber auch Weber, Schönberg und Berg, also die Österreicher, den Zwölftonmusik. Und er ist dann später zum Jazz gekommen. Und seine ersten Idole waren eigentlich zwei Pianisten, die man mit ihm gar nicht verbinden würde, wenn man es nicht weiß. Der eine war der Dave Brubeck und der andere war der Lenny Tristano.
Ja, ist irgendwie keine große Überraschung.
Na, ich finde schon, dass es eine große Überraschung ist.
Naja, weißt du, warum eigentlich nicht, finde ich? Weil du hörst beim Cecil Taylor eigentlich auch wenn er das Klavier, wie manche behaupten, wirklich regelrecht malträtiert, so die unwohlmeinenderen Zuhörer und die durchaus beeindruckt sind, sagen aber trotzdem noch, er spielt das Klavier mehr wie ein Perkussionsinstrument für ein Schlagzeug, also gar nicht Melodien daraus hervorzaubern, sondern mehr so, sozusagen quasi eruptive, perkussive Erlebnisse daraus herauszaubernd. Aber was ihm niemand absprechen kann, ist, dass er wirklich eine fantastische Technik am Klavier hat und die ist wohl auch sowohl seiner klassischen Ausbildung geschuldet, als auch, wie du nicht richtig gesagt hast, eigentlich seinem Interesse für moderne europäische Klassik und auch durchaus. Ja, wie soll man sagen, eigentlich sehr, sehr ernstzunehmenden, gut ausgebildeten, formalen Musikern, wie eben zum Beispiel dem Lenny Tristano.
Ja, beim Lenny Tristano kann ich noch ein bisschen nachvollziehen, wie der hat auch so ein bisschen dieses Energetische im Spiel. Es ist halt sehr emotionslos, was der Tristano macht. Ja. Und die Emotion würde dem Cecil Taylor nicht absprechen. Aber er ist halt dekonstruktivistisch unterwegs.
Das ist ein schönes Wort und das passt auch, weil dem Tristano würde ich Emotionslosigkeit nicht wirklich unterstellen, sondern eher, wie du eben sagst, einen sehr dekonstruktivistischen Stil, fast ein bisschen analytisch, dabei finde ich sehr beeindruckend. Und da sehen sich aber der Cecil Taylor und der Tristano, finde ich, sehr ähnlich, weil auch der Cecil Taylor in den ersten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten seiner Karriere, finde ich, einen sehr intellektuellen Zugang, möchte ich fast sagen, zu Musik hat. Er wird dann später lyrischer und irgendwo melodischer bei all seinen Soundgewittern. Aber in den ersten Jahren ist das schon alles sehr, man hat das Gefühl, er denkt ganz viel, wenn er spielt.
Ja, vielleicht. Jedenfalls hat er begonnen schon mit ersten Aufnahmen. Ich glaube, die erste Platte ist 56 erschienen und war damals schon nicht mehr konventionell, sondern seiner Zeit voraus. Wir werden dann eh auf die einzelnen Alben eingehen. Und das ist er eigentlich geblieben. Ne? Aber Musik für ein Massenpublikum hat er nie gemacht. Also schon im Jazz, der an sich schon ein Minderheitenpublikum anspricht, ist er wiederum eine Klasse für sich oder eine Nische für sich, denen, glaube ich, ganz nur wenige folgen können und wollen, weil es halt doch, wenn man sich jetzt nicht darauf einlässt, auf die Musik, sehr, sehr anstrengend wirken kann, was er macht oder gemacht hat.
Richtig und konsequenterweise ist er auch durchaus am Anfang seiner musikalischen Karriere als Tellerwäscher und bei ähnlichen Gelegenheitsjobs aufgeschlagen, weil er sich mit seiner Musik nicht wirklich ein Publikum, das auch wirklich zahlungsträchtiges erspielen konnte. Man muss allerdings sagen, das hat sich später geändert. Im Laufe der Jahrzehnte ist der Cecil Taylor zu einer richtigen Marke geworden und später ist man einfach dann wirklich auch durchaus in unserem heutigen Jahrhundert ist man einfach zu den Cecil Taylor Konzerten gegangen und hat sich dieses avantgardistisch free-jazzige Erlebnis gegeben, auch wenn man es vielleicht gar nicht so wahnsinnig musikalisch genossen hat, einfach um dieses einzigartige musikalische Genie einmal live erlebt zu haben und sagen zu können, auch ich habe den großen Cecil Taylor gehört, auch wenn ich in Wirklichkeit seine Musik weder verstanden noch wirklich genossen habe.
Also du warst einer von den Mann.
Nein, leider Gottes nicht. Nein. Wobei ich schon dazu sagen muss, dass beim Hören von den Platten, ich habe um einige Platten mehr als du, was jetzt wahrscheinlich für diejenigen, die bei uns aufmerksam zuhören, keine große Überraschung ist. Aber beim Hören, muss ich sagen, bin ich so genau in diesen Kosmos wieder eingetaucht. Und mich fasziniert der Bursche einfach ungemein. Ich habe ein Zitat, das möchte ich dir, Stefan, und uns allen kurz vorlesen. Ich glaube, es war auf Amazon, hat einer von den Hörern von Cecil Taylor was geschrieben, was ich irgendwo sehr treffend finde. Er schreibt nämlich, James Jazzy, I have about 30 Cecil Taylor recordings. I don't know why I keep buying them. They're all the same. They all have congested people playing on top of each other. Not sure why I keep buying these. If you have one or two Cecil Taylor CDs, that's all you need. Schreibt er irgendwo, aber er gesteht, dass er 30 Platten vom Cecil Taylor hat und offensichtlich hat er noch nicht aufgehört zu kaufen. Und das ist genau ein bisschen das, was so die Faszination vom Cecil Taylor auch für mich ausmacht. Ich höre mich rein in seine Werke, denke mal, okay, im Grunde ist es alles ein sehr extremer, fast geradliniger, eruptiver Free Jazz. Und trotzdem kippt man, also ich zumindest, dann, wenn ich ihm zuhöre, bei seinen wirklich großen Werken. Und da gibt es doch extrem viel drunter, weil er wahnsinnig viel aufgenommen hat. Und wenn man sagt, ein Zehntel davon ist wirklich ganz, ganz groß, dann hat man locker 10 Platten, vielleicht sogar mehr, die so sind, dass man einfach, wenn man reingezogen wird, wirklich Schwierigkeiten hat, wie bei einem schwarzen Loch wieder zum Ereignishorizont zurückzukommen und um dieser Magie zu entfliehen, diesem schwarzen Loch, das der Cecil Taylor bildet.
Also ich habe 2 von ihm und jetzt ich weiß jetzt, dass ich mehr gern hätte. Vor allem diejenigen, die es ohnehin nicht gibt am Markt, also wirklich nicht gibt, das sind vor allem die alten Sachen. Ich kann jetzt auch das, was du zitiert hast, nicht nachvollziehen, weil eigentlich klingen die Platten nicht gleich. Da sind sehr viele unterschiedliche Sachen dabei. Ja, natürlich ist der Stil ist der Stil. Dem ist er treu geblieben in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Musiker. Aber trotzdem ist die Musik so verschieden. Es gibt Solo-Aufnahmen, es gibt Trio-Aufnahmen, es gibt Aufnahmen mit Bläsern bis zu einer kleinen Orchesterbesetzung. Also es ist alles dabei. Und das ist ja von ich sage jetzt einmal, nicht sagen ist das falsche Wort, aber von braucht man nicht unbedingt bis grandios. Ja, so in etwa in dieser Bandbreite.
Ja,
würde ich es festlegen. Ja.
Ja, absolut. Er polarisiert mit seiner Musik und auch seinen einzelnen Platten wirklich sehr. Bin froh, dass du das auch so siehst, weil da ist Einzelnes dabei, wo man wirklich sagt, Wahnsinn, da kommt man gar nicht dran vorbei. Und bevor wir einsteigen, würde ich gerne sagen, dass aus meiner Sicht dem Cecil Taylor die Würde zukommt, dass er einer der allerersten gewesen ist, der konsequent in den Free Jazz Kosmos eingetaucht ist. Wie so oft im Leben gibt es nicht einen Vater oder eine Mutter einer Entwicklung. Das haben wir ja sehr oft in der Technik auch gehabt, wenn es um die Glühbirne oder den Verbrennungsmotor oder die Eisenbahn geht. Die Dampflokomotive, ist es auch so gewesen, dass man dem Free Jazz sicher nicht nur einen Vater oder eine Mutter zuordnen kann, aber definitiv ist er einer der allerersten gewesen, die überhaupt in den freien Kosmos eingetaucht sind. Ich würde mich sogar zu behaupten wagen, dass er mit seiner allerersten Platte, mit der er aufgeschlagen ist, 1956, Jazz Advance, wo er definitiv noch nicht wirklich Free Jazz spielt, aber immer wieder ganz klar erkennbar abtaucht in das Freie, in der Zeit, wo andere klassisch Bebop gespielt haben, dass er da definitiv bereits die ersten Keime gelegt hat für den Free Jazz, noch lange bevor Ornette Coleman seine Free Jazz rausgebracht hat, die übrigens aus meiner Sicht auch nicht die erste offizielle Free Jazz-Platte war, weil selbst Ornette Coleman hat sich übertrippelt, finde ich, und hat auf seiner The Shape of Jazz to Come aus dem Jahr 1959 ebenso bereits absolut an den Türen des Free Jazz kräftigst gerüttelt.
Ja, selbst wenn er gewollt hätte, hätte er in den 50er Jahren noch nicht das machen können, was er dann später gemacht hat, weil er einfach die Mitmusiker nicht hatte. Die waren alle noch klassisch geprägt und vor allem die Rhythmusgruppe Bass und Schlagzeug, da hat er ja zwei Herrschaften gehabt, mit denen er lang gespielt hat. Die waren sicher eine gute Begleitung, aber es war nicht das, was er dann letztlich gebraucht hat. Weil er ja, abgesehen ist, dass er die Harmonie verlassen hat und die Melodik verlassen hat, ja auch den Swing nie gehabt hat oder den zumindest verlassen hat. Ja. Und da brauchst du halt dann Schlagzeuger, die das Fundament dazu schaffen und aus diesen Mustern raus ausbrechen. Sonst hast du als Klavierspieler keine Chance, wenn du nicht Solo spielst, dann so zu spielen, wie er das dann letztlich gemacht hat.
Ja, interessanter Zugang. Ja, kann ich teilen.
Man sagt da zum Spiel vom Cecil Taylor immer, also dass er eben nicht geswingt hat, ja, das hat er tatsächlich nicht, sondern dass er das Ganze letztlich durch Energie ersetzt hat, was immer das bedeutet. Weil auf die Tasten zu dreschen heißt noch nicht energetisch zu spielen. Aber wenn du dich erinnerst, wenn du gehört hast, also erstens war er immer sehr in den hohen Registern eher, ja, als in den tieferen. Also Cecil Taylor ist eher in den höheren Tonlagen unterwegs. Und dort spielt er halt Akkorde und sogenannte Cluster, das sind Akkorde, die jetzt keine drei- oder vier Klangakkorde sind, sondern wo halt oft zwei Tasten nebeneinander sind, das dann diese Disharmonie in die Musik reinbringt, aber in einer Geschwindigkeit, ja, die unglaublich ist. Also für jemanden wie mich, das kann ich ein bisschen beurteilen, weil er eben selbst gespielt hat, diese Geschwindigkeit ist gigantisch. Und es ist eben nicht so, und dann könnte man ja leicht in diese Falle tappen, wenn das wer Unbedarfter hört, der sagt, das kann ich auch, brauche nur aufs Klavier dreschen. Ja. Das ist es aber genau gar nicht. Das ist genau das Gegenteil, was er macht, weil letztlich hat er in gewisser Weise schon noch eine Melodie wieder drinnen.
Ja, vor allem hat er eine wirklich klar erkennbare Technik und eine Sauberkeit bei dem Spiel, auch wenn er auf zwei Tasten nebeneinander drauf klopft, erkennt man sofort im Gesamtzusammenspiel der Harmonien, die er spürt, dass das alles wirklich einer sehr, sehr professionellen Technik dass da eine sehr professionelle Technik zugrunde gelegt ist. Wie geht's dir denn, wenn du so die ersten Platten gehört hast? Ich finde, dass es sehr spannend ist, wenn man einen Vergleich zwischen Thelonious Monk und Cecil Taylor legt bei den Frühwerken vom
Cecil Taylor. Ja, das kann man gern machen. Ja, du hast das erste Album ja schon angesprochen, Jazz at Once aus dem Jahr 56. Das Album Jazz at Once beginnt mit einer Interpretation eines Thelonious Monk-Stücks Bamsha Swing. Und wenn man schon irgendwann mal geglaubt hat, der Thelonious Monk spielt schräg, dann muss man sich mal diese Version anhören vom Cecil Taylor, der dieses schon ohnehin schräge Stück vom Monk noch einmal zerlegt. Und das ist gigantisch. Also unglaublich, was er da macht daraus. Und während der Monk wenige Noten immer gespielt hat, ja, spielt der Taylor genau das Gegenteil, so viele Noten wie möglich. Das ist ein bisschen so wie Coltrane und Miles Davis so in ihren Phasen. Ja. Der eine hat viel gespielt und der andere hat wenig gespielt.
Ich finde den Vergleich sehr passend und du hast auch einen Begriff jetzt gerade genannt, den ich auch sehr dem Cecil Taylor zuordnen würde, dieses Zerlegen. Er zerlegt, er dekonstruiert die Harmonik auf seine ganz eigene Art und Weise. Und da merkt man, dass er wirklich Absichten hat bei der Art, wie er Musik macht. Er hat da ganz offensichtlich seine ganz, ganz eigenen Kosmos entwickelt, seine ganz eigene Vorstellung von Musik. ich bin gar nicht sicher, ob er wirklich die Absicht hatte, ein Jazzmusiker zu werden oder zu sein. Ich glaube, er wollte einfach Musiker sein und ist dann sozusagen am Ende des Tages sehr wohl dem Jazz zuordnenbar oder dem Free Jazz zuordnenbar gewesen. Aber nicht umsonst klingt kein anderer wie Cecil Taylor, weil er wirklich sein eigenes Ding gemacht hat. Also so ein bisschen irgendwie, als wäre da einer auf die Welt gekommen und hätte einen ganz eigenen Klangkosmos in seiner Wirklichkeit entdeckt und wäre dann drauf gekommen, dass die anderen offensichtlich ganz andere Sachen hören und er muss aber das, was er da hört, unbedingt irgendwo der Welt mitteilen. Das hat er Gott sei Dank gemacht und man sitzt irgendwo staunend daneben und denkt sich, okay, wo ist der eigentlich unterwegs? Aber es ist faszinierend, wo er unterwegs ist.
Ja, und Jazz Advance war zum Beispiel schon mal das erste Album, das man eigentlich unbedingt braucht, wenn es denn das Album auch gäbe. Also vielleicht nur vorausgeschickt, es gibt einiges um Cecil Taylor am Markt, auch das eine oder andere oder sehr wenige, aber trotzdem auf Vinyl. Vieles gibt es auf CD, leider nur, aber diese alten Sachen gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt, wir kommen dann noch später zu den Nachfolgealben, so eine CD-Box, die Ned Handhoff Sessions nennt sie das. Das ist ein bisschen später, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, so eine Art Compilation. Aber ja, da muss ich auch wieder sagen, liebe Plattenfirma oder Plattenfirmen in dem Fall, bitte legt's auf.
Unbedingt, ja. Also ich bin voll bei dir, gerade die Jazz Advanced, glaube ich, würde einen großen Kreis von Interessenten, Interessentinnen finden. Ich habe das Glück gehabt, jetzt bei der Vorbereitung auf die Sendung ein Exemplar von Looking Ahead als Vinyl zu kriegen. Ich sage Dankeschön Record Sale. Die hatten eine Near Mint-Ausgabe. Naja, sie war nicht wirklich Near Mint. Das Cover ist zwar sehr, sehr schön gewesen von der japanischen Ausgabe. Und auch das Vinyl ist optisch einwandfrei, aber ein bisschen Lagerfeuer-Romantik macht sich trotzdem breit. Schaut nichts. Die Platte ist ähnlich wie Jazz Advanced, sowas Wunderbares und sowas Einzigartiges. Auch die dürfte man bitte gerne wieder auflegen. Es wär kein Föller.
Also ich muss deine Beobachtung leider bestätigen. Record Sale hat ein wahnsinnig großes Angebot auf Discogs. Das ist eine deutsche Firma oder ein deutscher Anbieter. Die Bewertungen sind meistens so optimistisch. Also die Qualitätsbewertungen bei denen.
Leider. Ja,
ja. Ja. Das finde ich nicht okay.
Ja. Vielleicht sollte man abseits der Vinylgeschichte noch ganz kurz was auch zu den Mitmusikern sagen. Auf diesen beiden erstgenannten Platten tut sich ein Bassist hervor, ja, der
Bell Neidlinger.
Genau, der in den ersten Jahren mit den Cissy Taylor geradezu symbiotisch gespielt hat. Großartiger Mann, auch ein ganz eigenständiger Typ am Bass, vielleicht einer, der wirklich ähnlich wie der Cecil Taylor am Piano ist der Neidlinger am Bass ein ganz, ganz eigenständiger Free-Jazz-Musiker gewesen, wo man eigentlich auch sich wünschen würde, dass der irgendwie bekannter geworden wäre und dass es mehr von seinem Oeuvre zu hören und auch abzugreifen gäbe.
Ja, Dennis Charles ist auch ein längerjähriger Begleiter an den Drums. Ja, und am Dings, am Saxophon, ein nicht unbekannter Steve Lacy.
Ja.
Ja. Übrigens, den Bell Neidlinger, ich würde den gern kurz zitieren aus diesem Buch, das habe ich das im Vorfeld gezeigt. Das Buch heißt Free Jazz von einem deutschen Eckehard Jost, der Behandler verschiedener Musiker. Ich glaube, das Buch ist in den 70er Jahren erstmals erschienen. Und da wird auch der Bell Neidlinger zitiert und das bestätigt das, was du schon eingangs gesagt hast. Ja, da geht es um die Auftritte, um die raren Auftrittsmöglichkeiten dieses Cecil Taylor Quartetts in New York. Und er sagt, der Versuch von den Jobs mit Cecil zu leben erweist sich als absolut unmöglich. Es gibt einfach keine ökonomische Basis für eine derartige Musik. In Clubs ist sie völlig unverkäuflich, vor allem deswegen, weil jede Komposition 1,5 Stunden dauert oder jedenfalls dauern könnte. Barbesitzer sind an so etwas nicht interessiert, denn wenn es etwas gibt, was sie hassen, dann sind es Leute, die mit offenem Mund dasitzen und von der Musik völlig in Anspruch genommen werden. Barbesitzer wollen Getränke verkaufen. Doch wenn Cecil spielt, sagen die Leute dem Kellner allenfalls, dass er gefälligst den Mund halten soll und still sein soll.
Ja. Und vielleicht noch ein Postskriptum zu der von dir erwähnten, dem von dir erwähnten Buch vom Joost Free Jazz. Nur, dass wir da vorbeugen, nicht von den Leuten, die sich beim Free Jazz auskennen. Ja, Leute, das ist sicher eine der großen Bibeln des Free Jazz, die herausgegeben wurde und nicht nur so irgendwo ein Buch, das so quasi das Thema Free Jazz abhandelt.
Ja, es handelt es allerdings sehr wissenschaftlich ab und man muss mitunter Profimusiker sein, um alles zu verstehen, was dort steht. Also das sage ich auch dazu. Es ist ja vielleicht eine leichte Kritik dieses Buches. Gut. Jazz at Once. Weiter geht's mit Alben, die ich auch gern hätte. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist dabei. Ich habe die vorher noch nie gehört, aber Looking Ahead hast, glaube ich, du jetzt gekauft. Das war dieses Album, ne? Ist 2 Jahre später erschienen. Wieder mit Neidlinger und Dennis Charles. Er gibt es Earl Griffiths an den Saxophon, den ich nicht kenne. Ich habe mir da jetzt auch nichts notiert, sonderlich dazu, aber es ist ein tolles Album.
Definitiv.
Bevor man dann zu einem eigentlich Ausreißer kommt. 1959 wurde ein Album aufgenommen, das ist unter verschiedenen Namen erschienen. Einerseits unter Hard Driving Jazz, andererseits unter Stereo Drive. Und als man dann gemerkt hat, ach, da spielt ja einer mit, der berühmt geworden ist, dann vermarkten wir das doch besser unter seinem Namen noch einmal. Und dann ist es als Coltrane Time herausgekommen. Die einzige Kooperation, soweit ich weiß, zwischen Cecil Taylor und John Coltrane. Der Trompete jemand, den der Taylor nicht wollte, nämlich der Kenny Dorham. Und eigentlich wollte er den, jetzt ist er mal runtergefallen, vielleicht fällt er mal später wieder ein, Ted Curson, genau. Chuck Israel ist ein Bass, ich glaube, der hat später mit Ornette Coleman in Trio gespielt. Und Louis Hayes war auch einer von den Coltrane-Schlagzeugern. Es ist natürlich für mich das uninteressanteste Album dieser Frühphase, weil es ist ein konventioneller Hard-Pop und das hat nicht funktioniert. Ja. Und da darf ich den Cecil Taylor vielleicht kurz selbst zitieren. Er sagt dazu, über die Aufnahmesession: Nach dem zweiten Stück, Caravan, begann Kenny, also Kenny Dorham, meine Spielweise anzugreifen. Und das tötete natürlich jeden Spaß, der während der Sitzung noch hätte möglich sein können. Dieter schweigt.
Ja, ich habe dir zugehört, wie hoffentlich da draußen alle anderen auch. Und bin schon unterwegs in Richtung nächste Großtaten, die der Cecil Taylor dann vollbracht hat.
Dann sprich.
Ja, also für mich ist dann ein ganz, ganz großes Werk, das im Jahr 1960 entstanden ist, The World of Cecil Taylor. Das ist einer von den Platten, wo man sich durchaus vorstellen könnte, wenn man sich die Frage stellt, wenn man nur eine Platte von Cecil Taylor haben möchte, dann könnte es durchaus The World of Cecil Taylor sein. Es sei dazu gesagt, die gibt es inzwischen
auf Vinyl,
ja. Richtig, genau, wieder abgreifbar von diesem Musikkritiker, mir fällt jetzt sein Name nicht ein, der sich dankenswerterweise verdient macht, darum sozusagen quasi große Jazzwerke wieder kuratiert sozusagen herauszugeben.
Ja, und sagst du uns noch die Musiker von The World of Cecil Taylor?
Na, es ist wieder der Paul Neidlinger dabei am Bass. Ja. Es ist vor allem bei 2 oder 3 Stücken der Archie Shepp dabei, der genau. Sich da wirklich großartig mit dem Cecil Taylor in eine Harmonie begibt, wenn man von Harmonie sprechen kann, bei diesen Free Jazz-artigen Anklängen. Auch diese Platte ist noch nicht so ganz brutal im eruptiven Sturmgewitter Free Jazz beheimatet wie die späteren Platten vom Cecil Taylor. Also da kann man auch wirklich noch den den sozusagen quasi den Versuchen, in die Freiheit hineinzugehen, gut nachspüren. Am Schlagzeug ist Dennis Charles, sagt mir jetzt nicht so viel.
Doch, Dennis Charles ist derjenige, mit dem er seit Anbeginn Aufnahmen gemacht hat. Das ist der Schlagzeuger.
Den hast du auch schon erwähnt.
Genau, der ist also schon zum dritten, vierten Mal dabei. Ja,
ja okay, gut.
Ja. Ja, ein Jahr davor ist noch etwas erschienen, das hast du jetzt übersprungen, nämlich Love for Sale. Auf United Artists erschienen und dann von Blue Note, glaube ich, übernommen. Da spiele ich jetzt mit dem Ted Kersen zusammen und es ist ein super Album und es hat vor allem ein super Cover. Musst du mal anschauen.
Okay, ja. Bin ich nicht drüber gestolpert. Da sieht man aber, wie viel bei Cecil Taylor zu entdecken ist, weil da kommen jetzt noch ganz, ganz viele Dinge, die man unbedingt mal gehört haben sollte.
Auf The World of Cecil Taylor ist für mich das Highlight das Stück Air gewesen. Das gibt dann ein Album, das heißt Air. Das sind, ich weiß jetzt nicht, ob das dann irgendwie eine Art Compilation war oder so. Es ist jedenfalls in der Zeit aufgenommen worden, weil da sind verschiedene Texte von Air drauf. Und sehr lange Improvisationen, sehr gut eigentlich. Und da kommt das erste Mal der Sonny Murray ins Spiel, der den Dennis Charles abwechselt. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen der Beginn für den Cecil Taylor mit einem anderen Schlagzeuger, der eben nicht an die rhythmischen Strukturen gebunden war und ihm, glaube ich, ganz gut getan hat in den 60er Jahren.
Ja. Yeah. Sonny Murray ist dann übrigens auch dabei bei dem nächsten großen Werk, das leider Gottes auch momentan praktisch nicht am Markt zu kriegen ist, nämlich einer Doppel-LP, einer Live-Aufnahme, Nefertiti, The Beautiful One Has Come. Ich habe es als eine Einzel-LP, die unter dem Namen What's New herausgebracht wurde, und da hast ungefähr die Hälfte des Konzerts logischerweise drauf, was auch schon sehr dankenswert ist, dass man überhaupt irgendwo auf Vinyl das abgreifen kann. Und da kam es, glaube ich, das erste Mal zu der dann Jahrzehnte dauernden Zusammenarbeit mit dem mit seinem alter Ego sozusagen quasi auf den Blasinstrumenten, dem Altsaxophonisten, also vor allem, glaube ich, Altsaxophonisten Jimmy Lyons, der irgendwie so ein alter Ego vom Cecil Taylor geworden ist, für die nächsten Jahre dankenswerterweise großartige Platten mit ihm gemacht hat. Nicht zuletzt eben Nefertiti, Sonny Murray haben wir schon erwähnt. Da gehen sie jetzt dann wirklich schon in die sehr, sehr freie Spielweise hinein, aber auf eine Art und Weise, die ich vollkommen unanstrengend finde, fast ein bisschen lyrisch. Also große, große Empfehlung für diese Platte. Ich würde sie gerne wieder aufgelegt sehen in der gesamten Länge. Wäre irgendwo kein Fehler.
Zwei Sachen vielleicht noch dazu. Erstens ist dieses Album unter zwei anderen Titeln auch erschienen. Warum das so ist, gerade beim Cecil Taylor weiß ich nicht. Einerseits hat das Album einmal What's New geheißen, andererseits hat es geheißen Innovations. Du hast gesagt, das ist ein Live-Album, du hast uns verheimlicht, wo es aufgenommen wurde. Im Jazzhaus Montmartre, das ist aber nicht in Paris, sondern in Kopenhagen. Und ja, ich gebe da auf deiner Seite recht, was die Bewertung und Beurteilung dieser Musik betrifft. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, dass gerade dieses Konzert ich schon sehr anstrengend gefunden habe.
Ja, spannend. Ich hab's wahrscheinlich bereits gehört, wo ich so richtig reingehört war in den Cecil Taylor und da hat er mich dann wirklich gefangen genommen. Und der ist wirklich so ein bisschen wie eine fleischfressende Pflanze. Wenn du mal drinnen bist, dann kommst du nicht mehr los. Also mir ist es zumindest so gegangen.
Du hast mir leider ein Album übersprungen, wie das fast mein Lieblingsalbum geworden ist, aus dem Jahr 61, also ja früher, nämlich New York City R&B. Mhm. Da spielen verschiedene Menschen mit, die wir zum Teil kennen, zum Teil nicht, wahrscheinlich nicht alle auf einmal, sondern in verschiedenen Sessions. Da gibt es einen Clark Terry und Roswell Rudd, Steve Lacy wieder, Archie Shepp, Charles Davis, Billy Higgins und seine beiden Rhythmusleute. Das ist, also tatsächlich habe ich von dem Album mir erlaubt, zwei Titel in die Playlist zu nehmen, weil es mir so gut gefallen hat. Das Einzige, was man kritisieren oder was ich zu kritisieren habe, ist die Stereo-Mischung. Das ist eines von diesen frühen Stereo-Alben, wo die Instrumente so strikt getrennt sind, weißt du, wo man aus einer Box genau ein Instrument hört, ja, und das wird nicht auf beide verteilt. Und lustigerweise gibt es da Trio-Aufnahmen und es gibt da Quartett- oder Quintett-Aufnahmen. Und das Klavier hört man in den Trio-Aufnahmen auf der rechten Seite und sonst hört man es auf der linken Seite. Das verstehe ich überhaupt nicht, aber gut. Soll
Ja,
sein. Ja.
springen wir zu seinen großen zwei Blue Note-Werken.
Gerne.
Also da führt kein Weg dran vorbei. Auch bei Blue Note ist man auf Cecil Taylor aufmerksam geworden. Und er hat, zumindest nach meinen Aufzeichnungen, muss das eben um 1966 gewesen sein, die beiden Platten Unit Structures und dann Conquistador aufgenommen mit genialen Mitmusikern in größeren Besetzungen. Auf Unit Structures war unter anderem an der Trompete Eddie Gale dabei, Jimmy Lyons natürlich wieder am Saxophon,
Und dann
Ken McIntyre.
darf ich den kurz unterbrechen,
Ja, bitte.
dieser Jimmy Lyons, der ist mir jetzt das erste Mal untergekommen bei der Cecil Taylor Sendung. Jetzt hat der was anderes auch gemacht, hat das selbst einmal unter seinem Namen was aufgenommen, weißt du
Also
das?
meines Wissens, wie gesagt, wie ich schon zuvor sagte, vor ein paar Minuten, ist der Jimmy Lyons, glaube ich, wirklich so ein bisschen das alter Ego
Ja, das
von
hast du
Cecil Taylor
gesagt, ja,
geblieben.
aber er ist geblieben, das, oder?
Ja, ich glaube, dass der wirklich ganz konsequent mit dem Cecil Taylor gespielt hat und ja dann auch relativ früh gestorben ist. Also, glaube ich, in den 80er Jahren, und hat beim Cecil Taylor auch wirklich schwere Verzweiflung ausgelöst, weil die miteinander wirklich total gut funktioniert haben. Ich glaube, der ist weitestgehend in diesem Kosmos geblieben. Also, mir ist er nirgends anders wirklich bewusst untergekommen.
Und einen zweiten hast du jetzt gerade erwähnt, den Ken McIntyre. Den habe ich schon mal gesehen auf irgendwelchen Plattencovern. Der hat mit Eric Dolphy das ein oder andere Mal gespielt.
Ja, es kommen schon immer wieder dieselben Leute zusammen im Free Jazz-Bereich, so wie zum Beispiel am Schlagzeug der Andrew Cyrille, der auch immer wieder, oder der Henry Grimes am Bass.
Darf ich kurz noch dazwischen grätschen? Henry Grimes habe ich vor kurzem ein Album gekauft aus den 60er Jahren.
Ah, spannend, okay. Welche?
Sehr toll, muss ich
Ja.
sagen. Also wirklich, ich habe den vorher nicht wirklich auf dem Radar gehabt und ich weiß jetzt auch nicht, wie ich auf das Album gestoßen bin. Das gibt es auch auf Platte. Warte mal, red mal weiter, ich such's gleich.
Naja, während du da plauderst, gehe ich zu Conquistador über, wo zu den genannten Musikern sich dann auch noch der Bill Dixon dazu gesellt, den wir ja auch schon aus früheren Sendungen kennen,
Genau, ja.
der auch ein großartiger Free-Jazzer ist. Ja, was gibt es zu diesen Platten zu sagen? Sie sind durchaus herausfordernde Musik, nicht unbedingt für den Einstieg, finde ich, geeignet in das Oeuvre von Cecil Taylor. Ja, naja, vielleicht für
Also
denjenigen,
Unit
der.
Structures nicht, aber Conquistador ist jetzt, ja, also. Gut, natürlich muss man sich mit Free Jazz schon einmal auseinandergesetzt haben, sonst glaube ich, kann man den CCT da gar nicht angreifen. Aber Conquistador ist jetzt nicht wirklich anstrengend, oder? Findest du
Du, ich finde insgesamt gesehen spannenderweise den Cecil
nicht
Taylor nicht
anstrengend?
anstrengend. Das ist
Ja, stimmt,
lustig.
ja.
Ich kann gar nicht sagen, warum, weil seine Musik ist schon sehr fordernd und sie ist definitiv free. Aber er hat etwas für mich Kontemplatives, interessanterweise. Also du kommst eher runter, wenn du ihn hörst, finde ich, anstatt dass er aufwühlend ist. Bis auf das ein oder andere Werk, zu dem wir jetzt dann wahrscheinlich bald kommen werden.
Dazu passt gut, Dieter, dass ich heute noch Nachmittag die Playlist mal angehört habe
Ja.
und dabei eingeschlafen bin.
Na bitte schau.
Ja, also
Selbst die
ich sage ja, mich beruhigt die Musik immer. Ja.
intellektuell inhaltliche Auseinandersetzung mit Cecil Taylor führt dazu, dass man sich entspannt und schläfrig wird. Aber im
Ja.
besten Sinne. Also
Ja.
wirklich sehr kontemplativ. Schön ist auch, dass es diese Platten, zumindest bis vor kurzem beide noch in deinem ein oder anderen Reissue zu erwerben gab bei den sattsam bekannten plattenverkaufenden Firmen. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell gerade ausschaut, nachdem ich beide schon längere Zeit besitze.
Ich weiß ja nicht, ja.
Ja, aber wer da interessiert ist, wie schon so oft, die Empfehlung schlagt zu. Das sind schon große Werke des Jazz, denen man eigentlich selbst dann nicht vorbeikommt, wenn man nicht wirklich im Free Jazz beheimatet ist.
Ich liefere das Album von Henry Grimes noch nach. Das ist konkret das Henry Grimes Trio. Das Album heißt The Call, ist 1965 aufgenommen worden und 1966 erschienen und gibt es als Vinyl derzeit.
Na, sehr spannend. Das, glaube ich, werde ich mal reinhören.
Jo. Ja, das waren die 60er Jahre, zumindest auf meiner Liste. Ich habe dann, also bei mir gibt's dann einen Sprung in die 70er Jahre. Ich weiß nicht, ob du vorher noch was.
Ja, unbedingt. Ich möchte zwei Platten auf jeden Fall unterbringen, die Student Studies, die auch ungefähr in der Zeit entstanden sind, wo er mit den ähnlichen Musikern zugange ist und ja, irgendwie sehr experimentell, aber auf der anderen Seite sehr kontemplativ unterwegs ist. Da gibt es zum Beispiel eine Doppel-LP, die ich vor vielen, vielen, vielen Jahren von einem Freund sehr, sehr günstig erwerben konnte, die dann überhaupt nur Cecil Taylor, glaube ich, heißt, aber es ist definitiv, handelt sich um die Student Studies. Auch die sollte man, finde ich, wieder mal auflegen. Und dann ist jetzt gerade aus dem Jahr 1969 was herausgekommen, wo man wirklich sagen muss, vielen Dank, dass sich die Produzenten, dass die Produzenten diese Lücke geschlossen haben. Es ist nämlich ein absolut denkenswertes Live-Konzert, das in Frankreich aufgenommen wurde.
Paris.
In Paris, richtig, im Salle Play, wieder aufgelegt worden unter dem Namen Fragments. Bis jetzt ist es nur kursiert als Bootleg und irgendwo als Video, das man auch auf YouTube abgreifen konnte. Und das ist jetzt wirklich, wie soll ich sagen, Power Free Jazz der feinsten Sorte, wo der Cecil Taylor wieder mit dem Jimmy Lyons und mit dem Gott, wie heißt er, unser geschätzter?
Sonny Murray oder Andrew Cyril?
Na, weder noch, sondern Fuchsia Dings Song.
Sam Rivers.
Mit Sam Rivers, genau. Sam Rivers als zweiten Saxophonisten. Und am Schlagzeug ist wieder dabei. Gott, wollte man jetzt in der Sekunde.
Sonny Murray oder Andrew Cyril, ne?
Ich glaube, es ist der Sonny Murray. Ich glaube, einer von beiden ist dabei. Ja. Und das ist eine Doppel-LP, wo das Nachmittagskonzert und das Abendkonzert vollständig jetzt wiedergegeben werden, drei LPs sogar. Wunderschön kompiliert mit einem Booklet dazu, zu einem durchaus vernünftigen Preis. War eine Rekordstore.de 2026 Geschichte. Und wird wahrscheinlich so bald wieder vom Markt verschwinden. Also jeder, der irgendwo sich mit einem wirklich einzigartigen Werk vom Cecil Taylor schmücken möchte, dem sei das schwerst ans Herz gelegt. Und es ist ganz, ganz eigenständig, weil diese Art von, ich möchte fast sagen, Heavy Metal Free Jazz, den die Jungs da über zwei Stunden in diesen zwei Sets an den Tag legen, das ist einzigartig gewesen, selbst im Oeuvre vom Cecil Taylor.
Also du würdest das empfehlen, ja?
Unbedingt.
Ich habe es nicht hören können bis jetzt.
Ja, hör hinein, Stefan, ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Ja, es konnte nicht, weil es nicht auf den
Streaming-Plattformen
gibt. Ja. Übrigens, nur ein Nachtrag zu den Student Studies, das ist auch eine Live-Aufnahme aus dem November 66 und ist auch erschienen unter dem Titel The Great Paris Concert.
Und ich darf nachliefern, am Schlagzeug ist in dem Fall bei Fragments der Andrew Cyril gewesen.
Andrew Cyril, okay.
Ja.
Jo, damit werden wir die 60er Jahre aber jetzt hinter uns lassen, denke ich.
Definitiv.
Und starten in die 70er Jahre. Es wird jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viel sein, zumindest von meiner Seite her. Ich habe da als nächstes auf meiner Liste aus dem Jahr 73 ein Album namens Aki Sakila. Das ist auch ein Live-Album in Tokio aufgenommen worden. Mit den von dir schon, ja, schon jetzt auch zitierten Jimmy Lyons und Andrew Cyril. Ja, muss man, glaube ich, nicht unbedingt haben oder auch weiter besprechen. Ich weiß nicht, ob du da noch was sagen willst dazu. Ansonsten würde ich zu einer Soloaufnahme weitergehen.
Da bin ich gespannt, ob du zur selben Soloaufnahme weitergehen würdest wie ich.
Ja, okay, dann schauen wir mal. Die Soloaufnahme, zu der ich gehe und die mich wirklich fasziniert hat, war 1974 Silent Tongues vom Montreux Jazz Festival. Da muss ich tatsächlich sagen, dass man auch den Cecil Taylor ohne Begleitung gut hören kann. Was vielleicht auch daran liegt, dass er sie mit der linken Hand selbst begleitet. Ich habe das ja schon einmal gesagt, dass das eines der wenigen Instrumente, die ich mal solo anhören kann, ist das Klavier. Und das ist ein hervorragendes Konzert gewesen.
Also volle Zustimmung. Die Silent Tongues aus 74 ist nicht nur für mich unter den 10 besten Platten vom Cecil Taylor, was gar nicht so leicht ist, sondern wirklich deutlich mehr als 10 sehr, sehr tolle Platten gemacht hat. Aber ich finde, die gehört jedenfalls dazu. Und es ist gleichzeitig aus meiner Sicht die mit Abstand spannendste Solo-Geschichte, die er gemacht hat. Er hat überhaupt später dann sehr, sehr viele Solo-Konzerte und auch Solo-Studio-Aufnahmen gemacht, wo vieles nicht schlecht ist. Aber ich kann mich ganz offen und ehrlich am meisten mit großem Abstand für die Silent Tongues erwärmen und ich sage es dann gleich dazu, die nächste Soloplatte, die mir dann am Herzen läge, ist unweit danach auch in den 70er Jahren erschienen. Wir kommen dann sicher noch.
Sag's gleich.
Na bitte gerne, das wäre Air Above Mountains, Klammer Buildings Within, aus dem Jahr 1976 oder ungefähr aus dieser Zeit wird sie ausgewiesen bei den diversesten Katalogen. Die für mich durchaus jetzt musikalisch anders, aber so von der Stilistik sehr ähnlich ist. Ein sehr rundes, gelungenes Werk, wo sich nicht dieses Gefühl eingestellt hat, wie bei späteren Konzerten, die teilweise von den Kritikern hochgelobt wurden. Ich sage es gleich dazu. Ein extrem gelobtes Werk aus dem Jahr 1986 vor Olim. Da muss ich ehrlich sagen, da wird man dann immer, da werde ich müde, aber auf eine ungute Art und Weise. Was mir bei den beiden genannten Werken Silent Tongues und Air Above Mountains absolut nicht passieren würde.
Also ich bin langsam besorgt, ja, dass wir, wenn das so weitergeht, in Zukunft keine kontroversen Diskussionen mehr führen können, weil ich da ja hundertprozentig zustimmen muss zu dem, was du jetzt gesagt hast. Also nicht zu dem mittleren Werk, das habe ich leider nicht gehört, aber zuerst einmal die Übereinstimmung bei Silent Tongues und die weitere Übereinstimmung von vor Olim. Also ich weiß jetzt nicht, was da an dem Album toll ist. Ist in Berlin aufgenommen worden, vielleicht vorgreifend auf die Live-Aufnahmen zahlreicher Natur aus den Jahren 86, 87 bis 2011. Da gibt es Dutzende aus diversen europäischen Ländern, viel Deutschland, aber auch Österreich. Wir haben es vorher gerade recherchiert, Cecil Taylor ist dem Ulrichsberger Jazz-Atelier sehr verbunden gewesen. Das ist ein Jazz-Festival im Mühlviertel in Oberösterreich gewesen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder nicht. Da ist er zumindest dreimal aufgetreten, auch von dort gibt es Aufnahmen. Ich kann zudem alles nichts sagen, weil das wäre mir zu müßig gewesen, das alles durchzuhorchen. Und weil du Soloaufnahmen oder wenn wir gerade bei Soloaufnahmen sind, es gibt auch aus dem Jahr 82 zwei, der heißt Garden 1 und Garden 2. Auch da muss ich sagen, also Basel-Aufnahme. Ja.
Vielleicht, damit es auch. Ich bin bei dir, das Gleiche ist Looking aus dem Jahr 1989. Spannend, weil es die Zeit war, wo die Berliner Mauer niedergerissen wurde, in Berlin nämlich aufgenommen. Und auch The Tree of Life aus 91, das auch hochgelobt von den Kritikern, ist auch ein Solo-Konzert. Die fallen für mich aber alle genau unter das, was wir am Anfang unserer Sendung schon gesagt haben, oder was ich gesagt habe, nämlich, dass der Cecil Taylor dann später, es wäre mir fast das Wort Kuriosum rausgerutscht, ein Jazz-Kuriosum geworden ist, quasi sozusagen unzweifelhaft jeder Kritik enthoben. Man versteht ihn zwar nicht und die Art der Musik, die er macht, aber jeder weiß, er ist ein Superstar und er ist einzigartig in der Art, wie er spielt und man kann ihm Technik und Meisterhaftigkeit auf dem Klavier einfach nicht absprechen. Daher, jetzt sage ich es halt dann noch einmal, hört man ihn sich als Kuriosum an und ein bisschen wirken für mich all diese Werke so. Und damit ist eigentlich alles über den Cecil Taylor für mich, und ich habe das Gefühl, dass das bei dir gar nicht so viel anders ist, Stefan, gesagt, wenn man sich die Werke anschaut, die ab Mitte der 50er Jahre bis Ende der 70er Jahre entstanden sind, wo er seinen Stil geprägt hat, den ihm keiner nachmachen konnte, wo er seine Mitmusiker gefunden hat, die teilweise so wieder Jimmy Lyons sogar mehr oder weniger eigentlich ihr gesamtes Werk unter seine geistige und musikalische Führerschaft gestellt haben und da große Werke von einzigartiger Schaffenskraft hervorgebracht haben. Aber das war es dann auch schon, weil ich habe jetzt noch zwei Platten auf meiner Liste.
Ich auch.
Ja, da bin ich gespannt, auf welche wir kommen, ob es dieselben sind. Damit schließt sich für mich der Kreis. Vieles davon, was danach gekommen ist, ist absolut auch hörenswert und zu empfehlen. Aber nichts mehr, wo ich sage, würde ich unbedingt mir selber in den Plattenschrank hineinstellen. Allerdings die zwei Werke, die jetzt noch kommen werden, die würde ich... Die gibt es momentan leider Gottes nicht am Markt, meines Wissens, aber würde mich sehr freuen, wenn die rauskommen. Da würde ich definitiv auch noch zugreifen. Das eine ist aus dem Jahr 1978.
Warte, Moment. Vielleicht nur ein Nachsatz zu den Kritiken. Ja. Also natürlich, jede Kritik ist subjektiv. Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass der professionelle Kritiker ein Album für sich bewertet. Und dann diesen Vergleich, den wir hier ziehen, ja gar nicht macht. Weil wir relativieren. Und der Kritiker sieht das Album, das dann in dem Moment rauskommt, und er beurteilt nicht als relativ, sondern als das Werk, das er jetzt ohne Rücksicht auf andere vergangene Dinge, die der Cecil Taylor rausgebracht hat, beurteilt. Und kommt dann vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Ja, das wollte ich nur da sagen dazu.
Interessanter Zugang, muss ich drüber nachdenken, ob ich wirklich sozusagen so streng mit den Kritikern ins Gericht gehen würde, dass sie sozusagen nur aus dem Moment heraus beurteilen. Aber da kann schon was Wahres dran sein. Wir sind zumindest nicht gebunden daran, und wir sind auch nicht gebunden daran, dass wir von irgendwelchen Leuten Zuspruch kriegen, Sponsorings oder Ähnliches kriegen. Wir sagen das, was wir uns als Jazzfans mit einer doch jetzt inzwischen schon jahrzehntelangen Erfahrung denken, und das ist vielleicht ein Luxus, den sich nicht jeder leisten kann.
Genau. So, und jetzt kommt zu deinem Album aus 78.
Es wäre die Cecil Taylor Unit.
Ja, ein Volltreffer.
Ja, wunderbar, schau, wie nett. Wieder die üblichen Verdächtigen, Jimmy Lyons am Saxophon. Rafi Malek an der Trompete.
Jimmy Lyons stimmt schon, ja.
Hast
schon
ja, recht. Aber der Rafi Malek an der Trompete ist mal irgendwie, das kommt mir das erste Mal unter.
Ja, mir auch, ja.
Ja. Dann ist der Ramsey Amin an der Violine. Am Bass ist überhaupt nur, steht hier Cyrone.
Ja.
Und der Ronald Shannon Jackson, doch eine bekannte Größe. Am Schlagzeug.
Dieser Violinist, Ramsey Amin, den ich nicht kenne, noch nie gehört, der prägt die Musik aber schon sehr stark auf diesem Album. Und das macht es wiederum interessant.
Ja, es ist ein sehr kraftvolles Stück Musik. Ich habe es gehört, nachdem ich schon viel Cecil Taylor mir reingezogen habe, und hatte dann schon ein bisschen, wie soll ich sagen, Fed on oder gesättigt wäre falsch gesagt, sondern ich war sehr angereichert bereits von Cecil Taylor und bin dann aber einfach darüber gestolpert, über die Cecil Taylor Unit, auch deswegen, weil sie sehr wohl von den einschlägigen Foren auch gut bewertet wird, und man dachte, okay, muss man reinhören, und bin dann so richtig reingesogen worden. Das ist ein ganz starkes, fettes Stück Musik, es sind rund 60 Minuten Spielzeit, wirklich cool.
Ja, und das zweite Album erwähne jetzt ich, und da bin ich gespannt, ob wir da wieder Übereinstimmung haben. 1986.
Ah, nein, da sind wir nicht überein.
Okay. Bin gespannt. Mhm. Olu Iwa.
Ja, da schon her. Das sagt man nicht einmal was. Aber okay. Spannend. Ich bin gespannt, was
du Olu erzählst. Olu Iwa ist eine Live-Aufnahme aus Berlin. Auf dem Album spielen mit Menschen, die ich nicht kenne, bis auf einen, den Peter Brötzmann.
Mhm.
Es gibt genau zwei Stücke auf diesem Album. Also ich nehme an, das ist nur als CD erschienen. Das Titelstück Olu Iwa ist mit 27 Minuten das kürzere.
Oh.
Während das Stück, das ich auf die Playlist genommen habe, 48 Minuten lang ist. Das nennt sich B-I-Bay Nganga Ban A-I. Ja, also ja, ich habe es versucht richtig auszusprechen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Eigentlich eines der energetischsten Free Jazz-Stücke, das ich jemals gehört habe.
Na gut, energetisch wäre jetzt sozusagen quasi mein Stichwort für meinen Rückgriff. Ungefähr 10 Jahre zuvor, nämlich 1977, wäre mein zweites und für heute letztes Werk, das ich dir, Stefan, und euch allen da draußen noch ans Herz legen würde. Das ist auch einmal als 3LP-Set rausgekommen, ein echtes Highlight im Katalog von Cecil Taylor, The Great Concert of Cecil Taylor, wieder mit Jimmy Lyons am Altsaxophon, der Sam Rivers ist an der Flöte wieder zu hören, wie bei Fragments, Andrew Cyril wieder am Schlagzeug. 1,5 Stunden und ich glaube dann noch eine 20-minütige Zugabe. Absoluter Power-Free-Jazz, der einen mitreißt, aber sicher nichts für die Einsteiger in den Free-Jazz und auch nicht für die Einsteiger in das Werk von Cecil Taylor. Das ist schon anspruchsvolle Musik.
Da gibt es ja noch ein Great Concert für mich von Charles Mingus.
Ja.
Es ist, glaube ich, ein Dreieralbum gewesen, ne?
Ja, na schau, na, ist es auch, ja.
Jo.
Die haben es in sich, die Great Concerts. Die sind natürlich
gibt es das Album?
Na, leider nicht.
Also auch das, was ich erwähnt habe, das ich mir sofort kaufen würde, das ist Olu Iwa, gibt es leider nicht, ja. Aber wenn du Gelegenheit hast, hör mal rein. Das fängt ganz so langsam nur mit Klavier an und dann kommt Vibraphon und ein bisschen Schlagzeug und das baut sich auf 24 Minuten lang und dann kommen die Bläser und blasen da die Ohren raus. Also sagenhaft gut.
Also was ich wirklich lustig finde, ist für diejenigen, die uns jetzt schon eine Zeit lang vielleicht folgen, denen wird nicht verborgen geblieben sein, dass wir ja durchaus auch dem strengen, avantgardistischen und freien Jazz sehr zugetan sind. Dass wir aber am Ende des Tages doch immer wieder ein bisschen auch kundtun, dass wir, wenn es dann zu schräg wird, durchaus manchmal ein bisschen übersättigt sind vom Gesamtwerk eines Künstlers, der nur Avantgarde oder Jazz macht. Ich habe heute das erste Mal das Gefühl, dass wir beide wirklich in diesen Kosmos des Cecil Taylor reingezogen wurden und dass wir fast ein bisschen, möchte ich sagen, gar nicht genug kriegen können davon. Und das finde ich doch eigentlich sehr schön.
Es ist richtig, ja. Und mit diesen Worten, ich kann dem dann nichts Besseres mehr hinzufügen, schließen wir die heutige Sendung und freuen uns schon auf das nächste WM-Fußballspiel.
Baba und schießt möglichst viele Tore in eurem Leben und es fällt mir nichts Gescheites mehr dazu ein, außer Baba, Stefan, und
genau. Tschüss da draußen. Und tschüss da draußen.